Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann.
Und damit ein frühlingshaftes, aber auch ein bisschen krisengeplagtes Hallo an euch. Willkommen zu der März-Ausgabe von Edelmetall. Ich fühle mich leicht schizophren. Ich muss das gleich zu Beginn sagen, weil auf der einen Seite steigen die Temperaturen. Man merkt, die Sonnenstunden jeden Tag werden mehr. Die Laune steigt auch. Aber auf der anderen Seite schauen wir jeden Tag auf die neuesten Nachrichten. Und da sehen wir dann sowas. Trump und Zelensky im Weißen Haus, das Meeting wird abgebrochen, Friedrich Merz stellt den nächsten Kanzler, Elon Musk schwingt Kettensägen bei offiziellen Terminen und ganz ehrlich, mir wird schwindelig seit Monaten und ich brauche jetzt eine Frau, bei der ich mich einfach mal fallen lassen kann, die mich mal durch diese Krise kurz führt und ich freue mich, dass sie da ist, nämlich Svenja Thelen, unsere Bundesjugendsekretärin. Hallo Svenja.
Hi Linda. Ich würde mich auch gern mal fallen lassen. Mir geht's ganz ähnlich wie dir aktuell. Irgendwie nimmt der Nachrichtentrubel nicht ab. Du hast gerade schon ein bisschen was aufgezählt. Es ist wie immer viel los, wenn wir uns sehen und sprechen. Wie könnte es auch anders sein, dass es mir da ähnlich geht? Ich habe die Wahlergebnisse mit Spannung und Besorgnis verfolgt, muss ich sagen. Da haben mir die vielen Demonstrationen gegen den Rechtsruck aber gezeigt, dass die Zivilgesellschaft nicht schläft. Das hat mich da ein bisschen beruhigt und ich hoffe, dass das anhält und wir als IG Metall-Jugend da auch stark nach vorne gehen können.
Ja, das waren auf jeden Fall starke Zeichen und es kommen ja auch noch starke Zeichen, über die wir in dieser Folge dann auch noch sprechen werden. Du hast recht, ich weiß auch gar nicht, wie ich meine Anmoderation immer anders schreiben soll als Schwindel.
Sie war jetzt immer sehr ähnlich in letzter Zeit, das stimmt, aber das beschreibt ja einfach die Lage, in der wir uns befinden, deswegen ist das, glaube ich, okay.
Aber vielleicht das nächste Mal denke ich mir mal ein bisschen was anderes aus. Wir haben aber auch wieder eine pickepackevolle Folge für euch, weil wir wollen uns auf der einen Seite damit beschäftigen, was jetzt vor der Wahl passiert ist. Da wollen wir uns gleich mal ganz kurz drüber unterhalten. Da ist nämlich sehr, sehr viel passiert. Vor allen Dingen ganz viele Wahlkampfduelle und Quadrelle und Klartext-Gesprächsrunden. Dann wollen wir ins Jetzt kommen, weil jetzt befinden wir uns ja in der Situation, die Koalitionsverhandlungen stehen vor der Tür. Es gibt bereits schon Sondierungsgespräche zwischen CDU und SPD. Darüber sprechen wir mit unserem Kollegen Jan Wilde aus dem Ressort Junge IG Metall und Studierende, nämlich wie so Koalitionsverhandlungen überhaupt funktionieren und was wir da zu erwarten haben. Und dann wollen wir noch darüber sprechen, welche Forderungen die IG Metall-Jugend in diese Koalitionsverhandlung einbringen will. Soweit erstmal.
Lass uns da auf jeden Fall noch einmal nach hinten blicken. Es gab, du hast es gerade gesagt, es gab so super viele Medienformate. Ich habe gefühlt jeden Abend was anderes geguckt, muss ich sagen. Und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, weil das jetzt alles war, nachdem wir die letzte Folge aufgezeichnet haben. Und was ich ganz spannend fand, war, dass es ja auch immer wieder diese Faktenchecks dazu gab, die dann so im Hintergrund liefen. Irgendwie, ich meine, bei allen Formaten auch währenddessen spätestens direkt danach veröffentlicht wurden, um auch nochmal zu gucken, ne, stimmt das eigentlich so, was da erzählt wurde? Ich weiß nicht, wer da überall mal reingeguckt hat. Ich habe zwischendurch immer mal interessiert reingeblättert und geguckt, stimmt das eigentlich, was gesagt wird? Das heißt, wenn es Formate gab wie die Wahlarena oder die TV-Duelle oder sowas wie die Schlussrunden, dann gab es im Hintergrund auch immer so eine Einordnung. Und die Frage, ist das eigentlich gerade faktenbasiert oder nicht? Und was wird da eigentlich gerade vor ja laufender Kamera erzählt? Und das wollen wir uns jetzt mal gemeinsam angucken, oder? Und vielleicht noch ein kurzer Disclaimer. Wir haben da auch eigentlich recht viel gefunden, also zumindest ich, als ich so zurückgeblickt habe, habe gedacht, okay, hier und da, eigentlich hast du von fast allen Parteien auch gelesen, dass da nicht immer alles genauso war, wie auch erzählt wurde. Und wie hast du das denn empfunden, als du da diese Formate angeschaut hast, Linda? Wie ging's dir da? Hast du da auch mal reingeguckt in diese Faktenchecks?
Ich habe da auch mal reingeguckt und da kommt auch wieder der Schwindel zum Tragen, weil es wirklich fast jeden Tag ein anderes Format gab und dann auch wieder einen anderen Faktencheck. Und man ja auch schon währenddessen, ich fand das immer schade, dass das nicht simultan passiert ist. Und ich glaube, so ging es vielen Leuten, weil das dann nochmal ein extra Aufwand ist, nach 2 Stunden Wahlarena dann nochmal zu gucken, was stimmte da jetzt eigentlich und was stimmt da nicht. Aber ich finde, es hat sich gelohnt, weil wie du sagst, es gab durch die Bank weg immer wieder vor allen Dingen Ungenauigkeiten. Ich glaube, so kann man schon mal ein Overall-Fazit machen, dass es bei jedem Kandidaten an der einen oder anderen Stelle Momente gab, wo sie die Fakten etwas gedehnt,
gestretched haben.
Genau. Einfach mal aus einer anderen Perspektive vielleicht betrachtet. Aber auch, ne, wenn man sich den Vergleich erlauben möchte zu dem amerikanischen Wahlkampf, den wir ja jetzt miterleben durften. Okay, da ist ja vor allen Dingen der Wahlkampf zwischen zwei Spitzenkandidaten. War es gefühlt deutlich weniger Lüge, auch wenn schon mehr als in den Jahren zuvor. Also es war, ich hatte schon das Gefühl, wenn wir in die Faktenchecks schauen, kann man schon sagen, da war noch viel, sehr, sehr viel Faktenbasiertes zu finden. Findest du nicht auch?
Ich finde auch. Mich hat besonders irritiert, dass bei einigen, so Wahlarena war da, haha, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es war die Wahlarena, wo dann immer sehr direkt auch gesagt wurde, ich glaube, das ist gerade falsch, was sie sagen. Und dann wurde nochmal auf den Faktencheck verwiesen. Oft war es aber auch nur so ein Hinweis am Anfang oder nochmal ein Hinweis unten bei anderen Formaten oder es wurde zwischendrin mal gesagt, aber dieses wirklich darauf hinweisen, dass das gerade falsch ist, das hat gar nicht so oft stattgefunden. Ich glaube, bei der Schlussrunde war es, als ich die geschaut habe mit den KanzlerkandidatInnen oder den VertreterInnen, das waren ja dann die Generalsekretäre auch, dass ich die ganze Zeit dachte, warum sagen sie nicht, sie haben die Frage nicht beantwortet. Da waren ja so ganz viele Menschen, da gibt es ja auch diesen Ausschnitt, wo alle durcheinander sprechen. Das ist ja dann ein bisschen viral gegangen, auch aus der Schlussrunde. Und da hatte ich ganz oft das Gefühl, ich muss vor der Couch aufstehen und sagen, hier beantwortet niemand die Frage, die eigentlich gerade gestellt wird. Das sind so meine Momente gewesen, als ich mir das angeguckt habe. Und natürlich dann nochmal im Nachgang auch in die Faktenchecks hinein. Hast denn du da was, was dir besonders aufgefallen ist, wo du sagst, das ist auf jeden Fall ein Fakt, da sollten wir heute nochmal drüber sprechen?
Ja, ich habe was mitgebracht extra für dich, extra für diesen Gewerkschaftspodcast von der Gewerkschaftsjugend. Ich habe gedacht, das könnte dich in Stimmung bringen. Nämlich habe ich schon aufgehorcht, wie bei vielen Aussagen von Alice Weidel, muss man an der Stelle sagen, der Spitzenkandidatin der AfD. Ich glaube, so ging es uns allen. Aber eine Sache fand ich auch besonders spannend. Sie hat nämlich in der Wahlarena am 17. Februar gesagt, die Schuldenbremse muss bleiben, denn so verhindern wir den finanziellen Ruin Deutschlands. Und da habe ich gesagt, oh, das muss ich erstmal, da muss ich mit Svenja nochmal drüber reden.
Das hast du dir sofort notiert.
Richtig.
Das müssen wir am Podcast besprechen. Ja, finanzieller Ruin. Da würde ich erstmal sagen, das ist Quatsch. Man muss ein bisschen lachen, als ich das auch gelesen habe in der Vorbereitung. Ist natürlich total verzerrt, ne? Macht mich auch eigentlich eher wütend, denn das ist ja eine politische Entscheidung auch, so eine Schuldenbremse. Ja oder nein, das merkt man jetzt auch die letzten Tage wieder, wo es dann Richtung Koalitionsverhandlungen geht. Viele andere Länder dieser Welt, die entscheiden sich ja gegen die Schuldenbremse, weil da eben gezielte Investitionen die Wirtschaft stabilisieren und ankurbeln sollen und das dann auch tun. Und die Schuldenbremse, und wir haben ja schon mal ausführlich auch über die Schuldenbremse diskutiert, irgendwie im Januar auch im Podcast, die hat natürlich besonders für junge Menschen negative Konsequenzen und es braucht die Zukunftsinvestitionen und deswegen gehen wir auf die Straße am 15. März und deswegen sagen wir auch, wir brauchen einen Erhalt von Ausbildungsplätzen und Arbeitsplätzen und deswegen ist das, wie ich gerade gesagt habe, Quatsch und würde ich so als Aussage auf gar keinen Fall durchgehen lassen.
Sehr schön. Das habe ich mir erhofft. Gut, dass wir das hier nochmal in unserem internen Fakten.
It's a moral support nochmal, genau.
Dass wir das nochmal ganz kurz einmal klarziehen konnten. Ich fand auch nochmal jetzt einen kleinen Rückgriff, was wir eingangs gesagt haben. Es gab viele Sachen, wo man sagen musste, das ist jetzt vielleicht irgendwie in der Zahl vergriffen oder da hat man sich ein bisschen ungenau ausgedrückt. Aber es gab auch ziemlich polemische Aussagen, wo ich jetzt gar nicht so sehr auf das Thema eingehen möchte, aber wo ich dann bei der Aussage schon dachte, hier wird aber eine ganz schöne Drohkulisse aufgebaut, wie zum Beispiel bei Friedrich Merz, der hat auch in der ARD-Wahlarena gesagt, die CO2-Bepreisung in Deutschland wird die Wirtschaft ruinieren, bald könne man sich nicht einmal eine warme Dusche leisten. Da habe ich auch gedacht, okay, ob man das so stehen lassen kann.
Mir fällt gerade auf, dass der Ruin scheinbar das war, was so in den Vordergrund gestellt wurde. Ne? Da ist er wieder zu finden. Da musste ich auch mal kurz schlucken. Ich glaube, sowas verbreitet einfach Panik. Ne? Und ja, das ist eine zusätzliche Belastung, so eine CO2-Bepreisung. Aber das ist ja weiterhin reguliert, also die Preise. Und extreme Schwankungen dürften deshalb eigentlich nicht zu erwarten sein. Das ist natürlich da auch Wahlkampf gewesen an der Stelle, würde ich mal behaupten. Genau, aber das ist mir gerade aufgefallen, der Ruin, das ist scheinbar so ein Wording gewesen, mit dem da gearbeitet wurde.
Wir haben uns ja zur Aufgabe gemacht, hier in den Podcast nochmal so Falschaussagen mit reinzuholen. Und wir haben geguckt, von wem finden wir was. Und es war bei Habeck und Scholz deutlich, deutlich schwieriger, Sachen zu finden, die wir hier besprechen können. Und von Habeck habe ich nur ein Zitat gefunden. Da hat er nämlich in der CDF-Sendung Klartext am 13. Februar gesagt, in Deutschland gäbe es über 350.000 offene Haftbefehle. Was natürlich eine unglaublich große Zahl war. Und wir haben das ja beide geguckt. Ich glaube, da hast du auch aufgehorcht, oder? Als du das gehört hast.
Ja, daran kann ich mich erinnern. Mir ist das erst gar nicht so aufgefallen, erst beim zweiten drüber nachdenken sozusagen. Aber du sagst es ja auch, da war gar nicht so viel zu finden, wenn man durch diese Faktenchecks gescrollt ist. Robert Habeck nannte diese Zahl in einer Diskussion über innere Sicherheit und den Umgang mit Kriminalität. Und da wollte er darauf hinweisen, dass Deutschland ein strukturelles Problem mit der Vollstreckung von Haftbefehlen habe. Und später jedoch veröffentlichten die Grünen eine Stellungnahme, das ist ganz spannend, dass Habeck die rund 35.000 offenen Haftbefehle in Bayern fälschlicherweise mit der bundesweiten Zahl verwechselt habe. Also sie haben sich immerhin im Nachgang ja korrigiert.
Ja, und sowas kann vielleicht dann auch im Eifer des Gefechts am Ende eben auch passieren, dass man sich da so ein bisschen in der Nachkommastelle dann doch irgendwie vergreift oder dann eben auch mal eine Zahl verwechselt. Aber viel mehr gab es dann da auch wirklich nicht zu finden. Genauso wenig bei Olaf Scholz. Wir haben ja vor der Aufnahme gerade noch mal geguckt. Es muss doch was da sein. Aber wenn, dann waren es Ungenauigkeiten. Ist jetzt die Frage, was ist da für uns nach diesem Wahlkampf jetzt, was können wir da für ein Fazit draus ziehen? Ich würde sagen, dass es schon mal wirklich sinnvoll ist, doch nochmal in diese Faktenchecks zu gucken, auch wenn es irgendwie ein Mehraufwand ist. Ich finde, ich konnte da Sachen dann doch nochmal besser für mich einordnen. Wie bist du denn aber aus diesen TV-Duellen dann rausgegangen? Was ist für dich dein Fazit?
Ich habe ja eingangs schon mal gesagt, ich habe wirklich viel geguckt und viel durchgeklickt und auch nachgeguckt, wenn ich es abends nicht schauen konnte, nochmal im Stream. Und ich fand es sehr spannend zu sehen, wie unterschiedlich argumentiert wurde, wie auch immer wieder verschiedene Themen nach vorne gestellt wurden und andere auch gar nicht angesprochen wurden. Ich fand es in diesem Quadrell, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, sehr spannend, dass die ja bewusst gesagt haben, wir setzen nochmal Themen nach vorne, die in anderen Runden nicht so besprochen wurden. Mhm. Und da gab es ja diese verschiedenen Abläufe, um dann auch mal über andere Themen zu diskutieren, die man da eigentlich gar nicht gehört hat, weil andere Themen es komplett überlagert haben. Und dementsprechend fand ich spannend, da nochmal reinzugucken und eben auch in diese Faktenchecks. Und ich würde sagen, wir haben ja jetzt ein paar Sachen schon besprochen, auch die letzten Folgen. Und gerade ist an der Zeit, auch nach vorne zu blicken und zu schauen, was ist uns besonders wichtig, ist die Frage, wie sieht dann auch so ein Koalitionsvertrag aus und alles, was da kommt. Wahrscheinlich hast du da ganz viel auch mit Jan drüber gesprochen im Interview. genau, aber das ist natürlich das, was jetzt vor der Tür steht und deswegen ist für mich an der Tagesordnung, da tatsächlich einfach nochmal laut zu sein für das, was uns wichtig ist und da auch am 15. März auf die Straße für zu gehen und auch immer noch auch in den Koalitionsverhandlungen zu setzen, was wir eben wichtig finden als IG Metall Jugend. Und da ist immer noch Zeit für und das da auch eben mit einzubringen.
Und welche Themen das genau sind, das besprechen wir am Ende der Folge nochmal. Du hast aber schon eine gute Brücke gebaut. Wir wollen jetzt in das Interview mit Jan reinhören, was ich mit ihm darüber geführt habe, wie funktionieren denn Koalitionsverhandlungen überhaupt so grundsätzlich. Und ich glaube, das ist für euch alle jetzt eine total gute Gelegenheit, das Gehörte und auch diese Wahlvorberichterstattung einmal so sacken zu lassen und jetzt im Jetzt anzukommen, weil wir nehmen diese Stimmung auch mit, wir sprechen darüber, was passiert jetzt eigentlich, worauf können wir uns einstellen und das könnt ihr euch jetzt die nächsten 10 bis 15 Minuten einfach mal zu Gemüte führen. Ja, die Wahl ist vorbei und jetzt, also während die Stimmen jetzt schon ausgezählt sind, beginnt hinter den Kulissen ja das eigentliche politische Ringen, die Koalitionsverhandlungen. Aber wie laufen die eigentlich ab? Welche Strategien verfolgen denn die Parteien? Und was passiert, wenn sich niemand einigen kann? Darüber spreche ich jetzt mit Jan Wilder aus dem Ressort Junge IG Metall und Studierende. Hallo Jan.
Hallo liebe Linda.
Lass uns einfach mal direkt mit den Grundlagen starten. Wir befinden uns ja quasi nach der Bundestagswahl schon mittendrin. Koalitionsverhandlungen könnten jetzt anstehen, weil SPD und Union haben schon angekündigt, jetzt relativ zügig in die Sondierungsgespräche zu starten. Und da würde ich gerne genau ansetzen, weil wie funktioniert das denn eigentlich? Was für Schritte gibt's denn in diesen Koalitionsverhandlungen und wo befinden wir uns dann jetzt eigentlich? zu diesem Zeitpunkt.
Genau, sie haben sich ja nicht nur darauf geeinigt, da zügig zu starten, sondern sie haben ja letzte Woche Freitag damit auch schon begonnen. Was sind eigentlich Sondierungsgespräche? Da geht es ja ein Stück weit erstmal darum zu gucken, auszuloten, kann es überhaupt zu einer Einigung kommen? Wo sind eigentlich die Differenzen? Wo gibt es Gemeinsamkeiten? Und dann dementsprechend die Koalitionsverhandlungen dann auch vorzubereiten. Nach den Sondierungsgesprächen, also wenn die positiv sind, dann folgen die Koalitionsverhandlungen. Und da geht es dann tatsächlich da nochmal darum, dass man die Punkte, die man in den Sondierungsgesprächen geklärt hat, dann auch in Fachgruppen nochmal spezifisch mit eben auch den jeweiligen FachpolitikerInnen dann letztlich auch aushandelt und dann auch festhält. Und wie hält man das am besten fest? Natürlich in einem Vertrag, das ist der sogenannte Koalitionsvertrag. Da schreibt man dann eben dementsprechend alles auf, worüber man in den Koalitionsverhandlungen gesprochen hat, worüber man sich geeinigt hat, was in den nächsten Jahren dementsprechend dann auch passieren und umgesetzt werden soll.
Und ab und zu, ich glaube, das macht nicht jede Partei, aber bei der SPD kann ich mich dran erinnern, gibt es auch noch so ein parteiinternes Verfahren, oder? Wo dann nochmal die Mitglieder befragt werden, sollen wir diese Koalition jetzt eingehen oder nicht?
Da hast du vollkommen recht. Wir haben ja auch als Gewerkschaft so ähnliche Verfahren. Also wenn ein Verhandlungsergebnis erzielt worden ist, dass dann auch nochmal Mitglieder beziehungsweise Ausschüsse, wie zum Beispiel auch die Tarifkommission, dann auch nochmal befragt werden. Und das dann auch zur Abstimmung gestellt wird. Und so ist es bei der SPD auch. Die lassen tatsächlich ihre Mitglieder abstimmen, ob sie in eine Koalition mit diesem Koalitionsvertrag gehen sollen.
Was ich ja jetzt im Hinblick gerade auf die vergangene Bundestagswahl und den Wahlkampf besonders interessant fand, war, dass verschiedenste Parteien, auch die Union, ja gegen alle möglichen anderen Parteien erstmal hart geschossen haben und man sich zwischendurch schon fragt, oh Gott, ist eine Koalition überhaupt noch möglich mit Leuten, die dann zur Auswahl stehen, den Grünen oder SPD? Und da habe ich mich gefragt und ich weiß gar nicht, ob man es so direkt beantworten kann, aber mich würde deine Einschätzung interessieren. Wie wichtig ist es denn, dass sich Parteien bereits vor der Wahl so darauf festlegen, mit wem können wir eigentlich koalieren oder kann sich das nach einer Wahl dann noch komplett ändern?
Na, also ich fand an der Stelle schon ziemlich hart, wie auch der Wahlkampf geführt worden ist, aber er hat auf der anderen Seite auch die Unterschiede deutlich gemacht. Und man kann jetzt den Parteien nicht vorwerfen, dass sie alle das Gleiche wollen und dass sie alle das Gleiche gesagt haben, weil da gab es schon auch dementsprechend große Unterschiede. Inwieweit man jetzt im Vorhinein sich dann da auch schon auf mögliche Koalitionspartner festlegen sollte oder nicht, das müssen letztendlich ein Stück weit dann natürlich auch die Parteien dann entscheiden. Es gibt immer, glaube ich, Koalitionen, die Parteien lieber eingehen wollen als mit anderen Parteien. Aber ich glaube, unterm Strich geht es jetzt erstmal darum, die Verantwortung, und das muss man ja schon auch nochmal sagen, die Wählerinnen und Wähler haben Verantwortung übernommen. Wir haben eine bombastische Wahlbeteiligung bei dieser Wahl gehabt. Und jetzt geht es darum, dass aber auch diese Parteien die Verantwortung übernehmen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle über ihren eigenen Schatten zu springen, von Maximalforderungen abzuweichen und zu schauen, wie können wir jetzt Verantwortung auch wieder für das Land übernehmen und für die Menschen.
Was ja auch immer Teil der Koalitionsverhandlungen ist, ist ja die Aufteilung der Ministerien untereinander, unter den Koalitionspartnern. Und wenn wir uns jetzt an Christian Lindner erinnern, als er ausgeschieden ist mit seiner FDP aus der Ampelkoalition, hat er ja gesagt, er möchte zurückkommen und auch als Finanzminister wieder zurückkommen. Und das war ja schon auffällig, dass er sich sehr an dieses Amt des Finanzministers geklemmt hat. Deswegen würde ich gerne noch von dir wissen, welche Ministerien sind denn taktisch vielleicht besonders begehrt bei den Koalitionspartnern? Und gibt es auch Ministerien, wo man sagt, naja, das sind so kleine Trostpreise, weil das gilt es ja jetzt auch zu verhandeln.
Ja, also ich glaube, das kommt auch immer auf die Partei an, wer da welche Ministerien gerne besetzen möchte. Aber es gibt natürlich schon auch Ministerien, wo du an der Stelle gewisse Macht auch dementsprechend hast. Also so wie Christian Lindner ja gesagt hat, er möchte zurückkommen als Finanzminister. Das ist natürlich eine totale machtpolitische Position, weil du kontrollierst damit den Haushalt. Du guckst, wo Investitionen getätigt wird. Du bist ja quasi der Schatzmeister der Bundesregierung. Das ist natürlich schon auch sehr prominent, genauso wie zum Beispiel auch das Innenministerium, wenn es gerade um die Frage von Sicherheit, Polizei, aber auch die Frage von dem Thema Migration geht, was in einen sehr starken Fokus der Öffentlichkeit ja gerückt ist, wo eine Partei sagen könnte, das wäre ein strategisches Ministerium, was man gerne besetzen möchte, um da vielleicht an der Stelle eigene Punkte aus dem Wahlprogramm dann auch umsetzen zu können und Entscheidungen dann auch treffen zu können. Aber natürlich auch, was ich, Wirtschaftsministerium, wo zentrale Weichenstellungen für Industrie- und Energiepolitik quasi gestellt werden. Ich sag mal so aus die SPD, die ja vor allen Dingen gerne den Punkt immer Arbeit und Sozialministerium auch irgendwie gerne besetzen möchte, um vielleicht auch ihre ja Parteiprogramme auch umsetzen zu können, was das Thema Rente, Löhne, Sozialleistungen angeht. Das sind natürlich sehr, sehr strategische Ministerien.
Na gut, nachdem wir jetzt die Ministerienfrage schon mal geklärt haben und wissen, da kann es an der einen oder anderen Stelle vielleicht haken bei den Verhandlungen, wird es bestimmt aber auch noch andere Knackpunkte geben bei Koalitionsverhandlungen, wo man jetzt nochmal genauer hinschauen könnte. Und da wollte ich von dir wissen, was schaust du dir denn mit besonderem Augenmerk jetzt in den nächsten Wochen an, wenn SPD und CDU sich unterhalten? Welche Punkte könnten wichtig werden?
Ja, also typische Konfliktthemen, die da jetzt auch auftauchen, sind, glaube ich, aus meiner Sicht auf der einen Seite natürlich die Klimapolitik, ja, wo es einfach unterschiedliche Ansätze gibt, unterschiedliche Maßnahmen. Auf der einen Seite zum Klimaschutz, auf der anderen Seite natürlich auch die Frage, was die dann für wirtschaftliche Auswirkungen haben. Ich glaube, im Wahlkampf ist auch klar geworden, dass es bei dem Thema Migrationspolitik einfach Unterschiede gibt in den Parteiprogrammen. Und da muss man jetzt auch erstmal auf einen Konsens kommen. Und da bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Aber ich glaube, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, und haben wir ja auch schon drüber gesprochen in den letzten Podcast-Folgen, dass bei dem Thema Finanzpolitik natürlich der Umgang mit der Schuldenbremse, weil auf der einen Seite ist daran die letzte Bundesregierung zerbrochen, auf der anderen Seite ist es so, dass ja gerade auch wir als Gewerkschaftsjugend da in den letzten Wochen und Monaten natürlich auch Forderungen aufgestellt haben, und da muss man natürlich auch schon mal gucken, wo kommt das Geld eigentlich an der Stelle her? Gibt es eigentlich weitere Investitionen zum Beispiel in Berufsschulen, in den Bau von Ausbildungswohnheimen, aber auch letztendlich in diesen Ausbildungs- und Industriestandort, um diesen dann auch abzusichern? Und das werden zentrale Fragen sein, die da zu klären sind. Aber das werden auch zentrale Fragen sein, in denen wir uns natürlich in den nächsten Wochen auch einbringen und einmischen werden, weil wir natürlich auch viele von den Punkten, die wir aufgestellt haben, viele von unseren Positionen, von unseren Forderungen natürlich auch gerne in den nächsten 4 Jahren umgesetzt sehen wollen.
In Deutschland sind wir es ja eigentlich gewohnt, dass wir am Ende der Wahlen eine sehr stabile Regierung haben, weil wir früher andere Mehrheitsverhältnisse haben. Wir hatten meist dann einfach auch eine große Koalition, hatte andere Mehrheitsverhältnisse früher, als das jetzt die Union und SPD zusammen erreichen könnten. Und dann eben auch die Punkte, die du gerade genannt hast. Es gibt einfach auch zentrale Themen, die die beiden Parteien vielleicht auch entzweien, und vielleicht kommt auch keine Koalition zustande. Und die Frage ist, was passiert dann, wenn sich die Parteien jetzt nicht auf eine Koalition einigen können und vielleicht auch keine andere Partei eine stabile Mehrheit mit einer anderen Partei bilden kann?
Das schlimmste Szenario, was wir uns vorstellen könnten, wären, glaube ich, die Neuwahlen, weil wir dann auch an der Stelle auf der einen Seite nicht wissen, was dabei rauskommt. Auf der anderen Seite haben wir jetzt über 80% der Wahlberechtigten gewählt, eine Entscheidung abgegeben. Und das fände ich, glaube ich, dann auch schon nicht so schön, wenn man diesen Wählerinnen und Wählern sagt, es ist ja schön, dass ihr so zahlreich an die Wahlurne gegangen seid, aber ihr habt das Falsche gewählt, ihr müsst jetzt nochmal wählen, weil wir können uns hier nicht einigen. Das wäre, glaube ich, nicht gut, und das würde der Demokratie auch dementsprechend schaden. Wenn wir jetzt über uns überlegen, es gäbe ja noch die Möglichkeit der Minderheitsregierung, also dass man quasi unter ein Stück weit Duldung auch der Opposition beziehungsweise nach Mehrheit, immer wieder nach Mehrheit suchend, dann dementsprechend eine Regierung auf die Beine stellt. Ich glaube, das wäre auch nicht so gut für die aktuelle Situation, weil, glaube ich, einfach zukunftsweisende Entscheidungen jetzt auch gefällt werden müssen. Das ist, glaube ich, mit einer Minderheitsregierung schwierig. Die gibt's auf Bundesebene eher selten. Also aktuell haben wir ja gerade eine, die ist sehr instabil. Auf Landesebene gab es auch dementsprechend schon mal über längere Zeiträume Minderheitsregierungen. Wie gesagt, die sind halt sehr instabil, und ich glaube tatsächlich, dass es schon gut wäre, wenn wir jetzt nach dieser Bundestagswahl dann auch eine stabile Regierung gebildet bekommen. Aber, und das habe ich ja eben gerade eingangs ja auch schon gesagt, ich glaube, da müssen so einige Parteien aber auch nochmal über ihren Schatten springen.
Gut, Jan, dann sind wir jetzt am Ende unseres Gesprächs schon angekommen. Wir wissen jetzt, was sind die Fallstricke, was sind aber auch die Chancen, wie könnte es aussehen? Jetzt müssen wir ein bisschen so warten, wie die Parteien sich nun einigen. Wie schaust du denn auf die nächsten Wochen?
Wir werden uns in den nächsten Tagen auf jeden Fall in diese Koalitionsverhandlungen einmischen, damit unsere Themen da auch nicht hinten runterfallen. Und deswegen haben wir am 15.03. ja unseren Aktionstag, weil das jetzt zählt. Und da werden wir dementsprechend auf die Straße gehen und auch nochmal unseren Forderungen Nachdruck verleihen. Und auch wir als Gewerkschaftsjugend haben ja viele Positionen und Forderungen auch gestellt im Bundestagswahlkampf. Und auch die werden da auch dementsprechend, wollen wir die nochmal sichtbar machen und auch dafür kämpfen, dass das in den nächsten 4 Jahren auch ein Stück weit auf die politische Agenda rückt und dass wir da Veränderungen und Verbesserungen für junge Menschen auch erleben können durch eben diese neue Bundesregierung. Ja, denn wir können die tollsten Tarifverträge abschließen, wir machen einen richtig, richtig tollen Job in den Betrieben, aber es braucht auch dementsprechend die politischen Rahmenbedingungen. Deswegen ist es wichtig, dass wir eben jetzt eine neue Bundesregierung bekommen, die dementsprechend da auch die wichtigsten Punkte in den Koalitionsvertrag festschreibt und in den nächsten Jahren auch umsetzt. Denn, und da vielleicht nochmal ein kleiner Punkt, es geht ja auch darum, Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Ja, und ich glaube, für junge Menschen ist es auch an der Stelle wichtig zu sehen, dass die Punkte, die sie bewegen, dass die angegangen werden und dass die jungen Menschen ernst genommen werden. Weil ich glaube, das ist auch dann ein zentraler Punkt, um unsere Demokratie dann auch wieder zu stärken.
Das sagt Jan Wilde aus dem Ressort Junge, IG Metall und Studierende. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für so ein kurzes How-to-Koalitionsverhandlung. Ich glaube, jetzt sind wir alle schlauer und können die News, die in den nächsten Tagen und Wochen auf uns einprasseln, besser einordnen. Danke dir fürs Gespräch.
Danke, liebe Linda. Bis demnächst.
Danke dir, Jan, fürs spannende Gespräch. Ich glaube, jetzt können wir informierter in die nächste Zeit blicken. Und angekündigt haben wir ja auch schon, es ist ja für uns alle und vor allen Dingen für die IG Metall-Jugend die Arbeit jetzt nicht vorbei, nur weil die Parteien jetzt versuchen, einen Koalitionsvertrag auf die Beine zu stellen. Es gibt ja noch einiges zu tun. Es steht auch ordentlich was an, oder?
Auf jeden Fall. Und nein, natürlich ist es nicht direkt vorbei für uns als IG Metall-Jugend vor der Bundestagswahl. Gerade jetzt geht es ja darum, dass unsere Forderungen da auch nochmal gehört werden in den Koalitionsverhandlungen. Ich habe es eben schon mal gesagt. Und dass wir da nochmal besonders laut machen, was jetzt eigentlich für uns wichtig ist. Und das ist ein großer Punkt, auch am 15.03., dass wir da auf die Straße gehen. Ihr erinnert euch, ich kann es nicht oft genug sagen, der bundesweite Aktionstag der IG Metall an 5 Standorten. Kommt, es wird gut. Da wollen wir deutlich machen, dass es an allen Ecken und Enden brennt und eine zukünftige Bundesregierung da auch bereit sein muss, diese Probleme anzugehen. Und brennen würde ich dir mal als Stichwort geben, Linda.
Es ist ein sehr gutes Stichwort. Oh, ich merke hier, dass heute die Doppelmoderation, die läuft wie geschnitten Brot, kann man sagen. Wir haben uns mal bei der Jugend umgehört zum Stichwort brennen, nämlich wo es bei euch brennt, welche Themen gerade bei euch vor Ort in den Betrieben besonders für euch wichtig sind, die euch besonders umtreiben. Und wenn du magst, können wir da jetzt einfach mal gemeinsam reinhören.
Ja, auf jeden Fall. Gerne.
Hey, ich bin der Julian Sharpi aus der Geschäftsstelle Saarbrücken und arbeite bei der ZF. Bei uns ist es ein Riesenthema, Nachfolgebetrugte an den Standort zu bekommen. Der Arbeitgeber nutzt die Transformation, um Arbeitsplätze in Deutschland abzubauen und diese im Ausland in Billiglohnländer wieder aufzubauen. Das lassen wir uns nicht gefallen. Fraglich ist es auch, wie es in Zukunft bei einem schrumpfenden Standort mit Ausbildungsplatzzahlen aussieht. Wir gehen nach Frankfurt für den Erhalt der Arbeitsplätze und den Ausbau der Ausbildungsplätze in Deutschland. Es ist 11:55, es geht um alles, sei auch du dabei.
Hi, hier spricht der Robel aus Pforzheim von der IG Metall Geschäftsstelle in Pforzheim. Ich bin Jaffi bei der Agosti AG und bei uns brennt es besonders beim Thema Azubi-Einstellungen. Genau, wir sind am 15.03. in Stuttgart beim Aktionstag der IG Metall. Komm du auch dazu, denn die Bildung der Jugend, die ist uns Gold wert.
Hi, ich bin Michael Plavsic von der Firma Syntagon und bei uns brennt es besonders bei dem Thema Verlagerung der Ausbildung, weil wir seit letztem Jahr Oktober wissen, dass die Liegenschaft verkauft wird. Wir sind am 15.03. in Stuttgart. Komm auch du, denn ein starkes Industrieland braucht sichere Ausbildungsplätze.
Ja, Svenja, wir haben nach brennenden Themen gefragt. Ich habe das Gefühl, wir haben genau das bekommen, was wir wollten. Wie ist da deine direkte Reaktion drauf?
Hey, erstmal danke auch an die Kolleginnen, die das geteilt haben. Wir haben ja ganz offen auch gefragt, ob es Sprachnachrichten an uns gibt, die wir auch mit in den Podcast nehmen können. Deswegen großes Danke daran, dass ihr das auch alles teilt. Und ja, was sage ich inhaltlich dazu? Das ist, glaube ich, etwas, das ich wie ein Mantra vor mir hertrage, dass der Wandel zu einer nachhaltigen Industrie in Deutschland super dringend notwendig ist. Und dabei darf es eben nicht sein, dass die Beschäftigten und Auszubildenden am Ende die Leidtragenden sind. Denn zukunftsfähig können wir nur dann sein, wenn dieser Umbau sozial gerecht und eben gemeinsam mit den Beschäftigten stattfindet. Und dafür braucht es einerseits eben mehr betriebliche Mitbestimmung und andererseits eben die Investitionen in besonders betroffene Gebiete und Branchen. Und wir haben es jetzt auch schon zum 27. Mal gesagt, wahrscheinlich auch in diesem Podcast, mit der Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form wird das eben nicht funktionieren.
Ich glaube, wir sollten mal weiterhören.
Hey, ich bin Backe aus dem Bezirk Niedersachsen-Sachsen-Anhalt. Und bei uns brennt es besonders bei den Zukunftsperspektiven. Viele von uns haben Angst vor der Zukunft, denn eine adäquate Übernahme gibt es bei uns quasi nicht mehr. Und wir haben einfach Angst, dass diese Fachleute verschwendet werden und die Fachleute von morgen dadurch fehlen. Wir sind am 15.03. in Hannover und komm auch du, denn wir brauchen eine Zukunft mit Perspektive.
Hallöchen zusammen, mein Name ist Nele Bültmann und ich arbeite bei ThyssenKrupp Steel in Dortmund. Und bei uns brennt es aktuell ganz besonders wegen des Themas der unbefristeten Übernahme, nachdem die Ausbildung bestanden wurde und man auch persönlich geeignet ist. Bisher ist diese eben immer gesichert gewesen, aber mittlerweile steht das sehr auf der Kippe, weil in der Vergangenheit bekannt gegeben wurde, dass ca. 11.000 Stellen im Unternehmen abgebaut werden sollen und man uns dadurch die Übernahme wahrscheinlich auch nicht mehr zusichern kann, zumindest nicht mehr auf lange Zeit gesehen. Und deswegen sind wir am 15.03. zum Aktionstag in Köln dabei. Komm auch du unbedingt vorbei, denn dadurch wird ein wichtiges Statement gesetzt und vor allem Solidarität gezeigt. Und die brauchen wir jetzt mehr als je zuvor.
Hi, ich bin Gina und ich komme aus Heilbronn. Besonders im Bereich der Ausbildung sehen wir dringenden Handlungsbedarf, da wir hier die Grundlage für unsere Zukunft legen. Es ist daher unerlässlich, künftige Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Arbeitsbedingungen sowie die Arbeitsplatzsicherheit als auch die Attraktivität der Ausbildung zu steigern. Wir sind am 15.03. auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Komm du doch auch, denn gemeinsam können wir etwas bewegen.
Auch das klingt, man kann es nicht anders sagen, nach ziemlich großen Sorgen, was die Ausbildung angeht. Das Thema Übernahme ist ein Evergreen, oder? Es gehört auch jetzt zu den aktuellen Forderungen, auch zum Aktionstag.
Genau. Klingt nach großen Sorgen und die nehmen wir sehr ernst, auch als Evergreen und jeweils natürlich auch in der aktuellen Situation. Übernahme ist eins unserer Kernthemen und die Übernahme nach der Ausbildung bzw. dem dualen Studium, die muss eben auch gesetzlich geregelt werden. Das steht ebenso auch im Forderungspapier, was wir mit der DGB-Jugend beschlossen haben. Denn es kann eben nicht sein, dass seit Jahren vom Fachkräftemangel geredet wird, ja auch von allen Seiten, und dann um die eigene Übernahme gefürchtet werden muss oder die Ausbildungsplätze gleich ganz gestrichen werden. Und wenn man das Ganze betrachtet, dann sieht man, dass nur noch eins von 5 Unternehmen überhaupt noch ausbildet. Das sagen wir auch schon lange, aber die Zahlen haben wir nochmal ausgepackt. Mhm. Und gleichzeitig haben knapp 3 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 34 Jahren eben keinen Berufsabschluss. Und da müssen sich unbedingt wieder mehr Betriebe an der Ausbildung beteiligen. Und dafür brauchen wir, jetzt sage ich ein großes Wort, die umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie.
Oh ja. Umlagenfinanzierte Ausbildungsgarantie, das habe ich zum ersten Mal gehört, als ich mit diesem Podcast angefangen habe. Und ich muss es mir immer wieder vorholen, weil es ist ein großes Wort und es ist auch gar nicht so einfach zu erklären, was dahinter steckt. Oder, Svenja, kannst du es mal probieren?
Ich kann es mal probieren, klar. Bei der umlagefinanzierten Ausbildungsgarantie geht es darum, die Kosten der betrieblichen Ausbildung fair zwischen den Unternehmen aufzuteilen. Da muss es aus unserer Sicht eine bundesweite Ausbildungsumlage geben, die eingeführt wird, in die alle Unternehmen einzahlen. Das heißt, ausbildende Betriebe werden dann gezielt aus eben diesem Topf, wo das eingezahlt wurde, gefördert. Hierdurch können dann insbesondere Branchen und Regionen unterstützt werden, in denen zum Beispiel aktuell zu wenig Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen. Und unser Ziel muss es sein, dass alle jungen Menschen eben ihre Wunschausbildung machen können und das ist ein Instrument dazu, das auch herzustellen.
Sehr gut, danke nochmal für diese Erklärung. Jetzt haben wir es alle ganz vorne auf dem Zettel nochmal. Eine letzte Sprachnachricht haben wir noch.
Hi, ich bin Sören Kurpsch aus Mannheim und bei uns brennt wortwörtlich die Hütte, wenn es um das Thema bezahlbaren Wohnraum geht. Wir gehen am 15.03. in Frankfurt auf die Straße, damit zukünftig die Entscheidung nicht mehr lauten muss, will ich lieber vernünftig wohnen oder doch am sozialen Leben teilhaben. Komm auch du zum Aktionstag, um dich für deine Interessen stark zu machen, denn Demokratie endet bekanntlich nicht an der Wahlurne.
Das Thema Wohnraum, ein brennendes Thema bei der Jugend, aber auch ein brennendes Thema bei der IG Metall-Jugend, oder?
Brennendes Thema, glaube ich, insgesamt bei der Jugend mit weniger Geld in der Tasche auf jeden Fall nochmal vertieft. Da ist bezahlbarer Wohnraum natürlich vor allem für Azubis und Studierende ein Riesenthema, also wirklich ein Riesenthema. Das sieht man ja auch, ne, wenn du auf Social Media unterwegs bist, andauernd werden dir irgendwelche Umfragen reingespült, wo es nochmal darum geht, wie viel bezahlst du für deine Wohnung, für dein WG-Zimmer und so weiter. Und besonders junge Menschen sind ja vom Wohnungsmangel betroffen und oftmals dazu gezwungen, weiter bei ihren Eltern zu wohnen, ne? Und das heißt, dass viele aufgrund teurer Mieten auch davor zurückschrecken, vielleicht eine Ausbildung oder ein Studium an einem anderen Ort zu machen, weil man sich das eben nicht leisten kann. Und deswegen fordern wir eine viel stärkere Förderung von Wohnraum für junge Menschen, etwa durch die Einrichtung von Azubi-Wohnheimen, wie es ja auch Studierendenwohnheime gibt. Aber deswegen auch mein Eingangsstatement, auch die Mieten müssen sinken.
Danke für deine ganzen Einordnungen. Wir haben jetzt in den Sprachnachrichten Aufrufe zu 4 der 5 Orte gehört, wenn ich mich nicht verzählt habe, wo am 15.03. der Aktionstag stattfindet. Möchtest du den letzten nochmal ergänzen?
Ja, wir haben jetzt zu 4 Orten was gehört. Danke nochmal an die Kolleginnen an dieser Stelle, die das auch eingereicht haben. Wir sind natürlich alle ein bisschen busy und die Sprachnachrichten von den vielen Menschen, die auch nach Leipzig fahren, die haben mich einfach zu unserer Aufnahme noch nicht erreicht. Deswegen ist mir natürlich ein Anliegen, das auch nochmal zu sagen. Natürlich wird es in Leipzig auch einen Kundgebungsort geben. Kommt dahin und seid dabei. Es ist wichtig und gerade notwendig.
Svenja, die Folge ist schon wieder rum. Wir haben erstmal an dieser Stelle alles gesagt, was wir sagen wollen. Ich würde sagen, wir und auch ihr alle da draußen, wir sehen uns dann am 15. März auf der Straße wieder, oder?
Auf jeden Fall. Ich bin dabei, du auch. Ich hoffe, alle anderen auch. Wenn ihr jetzt noch nicht überzeugt wart, bevor ihr angefangen habt, den Podcast zu hören, seid ihr es hoffentlich jetzt. Nehmt alle mit und kommt.
Die nächste Folge Edelmetall gibt es dann für euch Anfang April. Und bis dahin dann erstmal frohes Demonstrieren. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Edelmetall, der Podcast der IG Metalljugend.